Ich bin Sindbad, der die Schrecken des weiten Meeres tausendfach durchlitt, der tödlicher Gefahr so viele Male ins Auge sah. Ich bin Sindbad, der stets glückliche Heimkehr fand und Errettung aus höchster Not. So nimm Platz auf den weichen Kissen meines Hauses und höre, Freund, dass ich dir von meinem Schicksal erzähle. Geboren wurde ich in Bagdad als Sohn eines reichen Mannes. Doch da meine Eltern früh verstarben, hatte ich niemanden, der mich den Umgang mit Reichtümern lehrte. Ich lebte in Saus und Braus und verprasste, was ich hatte, und lieh mir, was ich brauchte, nur um auch dieses zu vergeuden. So lange, bis mir von meinen Dienern, meinen Häusern, meinen Landgütern, meinen Schatztruhen nichts blieb als das leere Haus meines Vaters. Also verkaufte ich auch dies, das Letzte, was ich besaß. Von dem Erlös kaufte ich Ware, die sich zum Handel eignete, belud ein Boot und fuhr von Bagdad nach Basra, wo ich ein Handelsschiff fand, das mich mit auf die Reise nahm. So fuhren wir einige Monate mit dem Wind und erreichten Häfen, in denen wir unsere Ware gewinnbringend verkaufen konnten. Meine Geldbörse war prall gefüllt, als wir eine Insel erreichten, die sanft von den Wellen des Meeres umspült vor uns lag. Da wir seit Wochen kein Land mehr gesehen hatten, brachten wir das Beiboot zu Wasser und ruderten zu der Insel, um uns darauf von den Strapazen der Schiffsreise auszuruhen. Wir gingen an Land, legten uns in den Sand, unterhielten uns fröhlich und zündeten ein Feuer an, um uns darauf das Abendessen zu bereiten. Da rief der Kapitän, der auf dem Schiff geblieben war, plötzlich voller Angst zu uns herüber. »Rettet euch, ihr Unglücklichen! Besteigt das Boot! Beeilt euch! Es ist keine Insel, auf der ihr seid! Es ist ein Fisch!« Tatsächlich bemerkten wir, dass der Boden unter uns zu beben begann, zu wackeln, zu schaukeln. Er hob sich. Der Leib des Riesenfisches, der Sand, der sich auf ihm abgelagert hatte, rutschte von seinem Buckel herunter und mit ihm wir, winzige Menschlein auf dem Rücken eines riesigen Wals. Nur wenige von uns konnten sich mit einem Sprung in das Boot retten und zum Schiff zurückkehren. Alle anderen wurden vom Sog des tauchenden Kolosses in die Tiefe gezogen. Ich allerdings hatte als Kind die Kunst des Schwimmens gelernt und konnte mich aus dem Strudel retten. An eine Holzplanke geklammert, trieb ich auf dem Wasser, in der Ferne die Segel des davonfahrenden Schiffes. Meine Kameraden glaubten mich tot, und ich war alleine auf einer Holzplanke mitten im Ozean. Ich trieb einen ganzen Tag und noch einen zweiten auf dem spiegelglatten Meer. Am Ende des zweiten Tages zogen dunkle Wolken auf, türmten sich und ließen einen Regen auf mich niederprasseln, dass ich um ein Haar von meiner Planke gespült worden wäre. Ich löste meinen Turban vom Kopf und band mich an das Holz. Dann fing ich mit meinen Händen den Regen auf und trank. Der Sturm wurde schlimmer, trieb mich vor sich her. Ich durchpflügte Wellentäler und schoss über Wasserberge hinaus, wurde vom wütenden Meer verschluckt und wieder ausgespuckt. Ein Spielball des tobenden Ozeans. Starr vor Schrecken stürzte ich in tiefschwarze Ohnmacht. Als ich am nächsten Tag erwachte, fand ich mich an einen Strand gespült. Nur wenige Meter war der Strand breit. Dahinter ragte ein Steilufer in die Höhe, aus purem Fels, ohne Halt, ohne Weg. Ich löste also den Turban, der mich noch immer mit der Planke verband, wand ihn mir wieder um den Kopf und ging den Strand entlang auf der Suche nach einem Weg hinauf. Ich war wohl einige Stunden unterwegs und der Durst, den ich schon auf dem Meer gelitten hatte, kam mit aller Macht zurück. Da sah ich einen gewaltigen Baum, der oben auf dem Steilufer wuchs, dessen lange Äste aber fast bis an den Strand reichten. So weit hingen sie herunter. Voller neuem Mut lief ich hin, sprang, bis ich einen der Äste zu fassen bekam und zog mich unter Aufbringung der letzten Kräfte in die Höhe. Ich erreichte den oberen Rand des Ufers und fand dort ein Paradies. Eine Quelle sprudelte nur wenige Meter entfernt. Die Bäume waren voller reifer Früchte. Kokosnüsse lagen zuhauf am Boden herum. Ich war wahrhaftig gerettet. Eine saftige Frucht, die ich vom Baum gerissen und in die ich hineingebissen hatte, noch in der Hand, schlief ich im Schatten des großen Baumes ein. Es mögen 2 Tage gewesen sein, die ich schlief, bis der Durst mich weckte. Ich trank aus der Quelle, aß von den Früchten und wanderte danach durch die Gegend, um sie zu erkunden. Von der höchsten Bergspitze aus war rundum nichts als Wasser zu sehen. Kein Land, keine andere Insel, kein Segel, nichts. Es fiel mir aber unterhalb des Berges, mitten im Wald, ein seltsames Ding auf. Eine Kugel, makellos rund und blendend weiß. Sogleich eilte ich den Berg hinab, in der Hoffnung, dort Menschen zu finden. Die weiße Kugel war etwa so hoch wie 3 Männer. Sie hatte eine ganz glatte Oberfläche und schien aus Kalk zu bestehen, so weiß wie sie war. Ich umrundete die Kugel, fand aber keinen Eingang. Auf einem umgestürzten Baum sitzend, dachte ich über das Geheimnis der Kugel nach. Da fiel mir etwas ein. Einer der Kaufleute an Bord des Schiffes hatte eines Abends vom Vogel Roch erzählt, der auf einer einsamen Insel, weit entfernt aller Schifffahrtsrouten, lebe und so groß sei, dass er Elefanten verspeise wie unser einer süßes Gebäck. Der Vogel Roch, so erzählte der Mann, sei so gewaltig, dass kein Geschöpf der Erde ihm etwas anhaben könne. Seine Klauen könnten Walfische reißen und sein Schnabel 10 Männer auf einmal verschlucken. Das Ausbrüten seiner Eier überlasse er der Sonne, die auf seiner Insel beständig scheint, und er komme nur nachts, um auf seinem Ei zu schlafen. Gerade war mir dies eingefallen, da verdunkelte sich der Abendhimmel. Ein Tosen von pfeifender Luft ließ die Blätter und Äste um mich herum erzittern, und ein Blick in die Höhe zeigte mir, was der Auslöser dieser Dinge war. Es war der Vogel Roch, der langsam und majestätisch herabsank, um nachts sein Ei zu wärmen. Mit einem Sprung in den nächsten Busch verbarg ich mich und wartete. Der Vogel landete bei seinem Ei, entdeckte mich nicht, streckte sich und breitete die Flügel weit aus, dass es schien, die Nacht hätte ihre tiefen Schatten schon über mich geworfen. Und dann setzte sich der Vogel auf sein Ei, steckte den Schnabel ins Gefieder und ruhte. Das war meine Gelegenheit. Ich wickelte meinen Turban vom Kopf, schlich mich an, bog die Federn seiner Schwingen vorsichtig zur Seite und kroch unter ihn. Mit meinem Turban band ich mich an sein Bein, um so am nächsten Tag der Insel zu entkommen. Der Vogel Roch schlief die ganze Nacht, während ich kaum zu atmen wagte. Mit den ersten Sonnenstrahlen erwachte er, streckte sich und reckte seine Schwingen. Dann stieß er einen schrillen Schrei aus und erhob sich mit kräftigen Flügelschlägen in den Himmel. Ich, Winzling, festgebunden an sein Bein, flog mit, ohne dass der gewaltige Vogel etwas bemerkte. Wie ein Pfeil schoss er durch die Wolken, hoch hinauf. Schon bald waren wir der Sonne näher als dem Meer unter uns. Nach einer Weile sanken wir wieder hinab, auf ein Ziel zu, das ich zuerst nicht erkennen konnte. Erst als wir durch die Wolken ganz hindurch waren und ich freie Sicht hatte, erkannte ich ein schneebedecktes Gebirge unter uns. Wir sanken weiter, flogen in ein bewaldetes Tal und steuerten auf einen Hügel zu, der bedeckt war von Wiesen und Gebüsch. Kaum hatten wir den Boden berührt, band ich mich los und schlüpfte unbemerkt davon. Froh, auf so angenehme Weise der einsamen Insel entkommen zu sein, band ich mir gerade meinen Turban um den Kopf, als ich bemerkte, dass der Vogel Roch eine Beute gewittert hatte. Der Riesenvogel hüpfte hoch, stieß mit seinem Schnabel zu Boden, packte etwas und hob es weit in die Höhe. Ich stopfte mir ein Stück von meinem Turban in den Mund, um nicht vor Furcht laut zu schreien. Im Schnabel des Vogels Roch wand sich eine Riesenschlange, die so dick war wie ein fettes Rind und so lang wie die Mauer um den Palast des Kalifen. Doch die Schlange allein war es nicht, die mir einen solchen Schrecken einjagte, denn die Schlange hielt in ihrem Maul noch die Beute, die sie selbst gerade gemacht hatte. Und diese Beute, die im Maul der Schlange geradezu winzig wirkte, war ein riesiges Rhinoceros. Ich befand mich in einem Tal, in dem Schlangen lebten, die Rhinozerosse fraßen. Meine Furcht überwindend, sprang ich aus dem Gebüsch und rannte hin zum Vogel Roch, in der Hoffnung, noch einmal als sein Passagier fliegen zu können. Doch der Vogel verschluckte die Schlange mitsamt dem Rhinozeros, breitete seine Flügel aus und flog davon. Langsam mich im Kreis drehend, suchten meine Augen nach einem Ausweg. Doch die Felswände ringsum waren steiler, als jeder Steinbock sie erklettern könnte, und keine Möglichkeit bot sich, dem schrecklichen Tal zu entkommen. Ich sank auf die Knie, verrichtete ein stilles Gebet, reckte die Hände zum Himmel, ließ den Kopf hängen, blieb kniend, wie ich war, und wartete darauf, von einer Schlange gefressen oder von einem Rhinozeros zertrampelt zu werden. Ich erinnerte mich daran, was mir Matrosen über diese seltsamen Tiere erzählt hatten. Rhinozerosse waren etwa so groß wie die schwersten Ackergäule, aber von fünffacher Körperfülle. Ihre Haut bestand aus undurchdringlichen Hornplatten und auf dem gedrungenen, unerschütterbaren Haupt dieser wilden Tiere war ein Horn, meterlang, mit dem sie Elefanten aufspießen konnten. Als ich da so kniete, auf mein Ende wartete und über Rhinozerosse nachdachte, sah ich einen glitzernden Stein vor mir auf dem Boden. Ich hob ihn auf, besah ihn. Es war ein Diamant, so groß wie ein Taubenei. Und gleich daneben lag noch einer und noch einer. Der ganze Boden war übersät von Diamanten. Mir fiel ein, was die Matrosen noch erzählt hatten. Die fürchterlichsten Riesenschlangen, solche die Rhinozerosse fräßen, gäbe es in einem Tal, in dem Diamanten auf dem Boden herumlägen, in Hülle und Fülle. Nur sei noch niemand je lebend von dort zurückgekommen. Tagsüber der wilden Rhinozerosse wegen und der Riesenschlangen, die sie jagten, aber nachts aufgrund der vielen anderen Schlangen, die dort in allen Größen lebten. Die Schlangen kämen nur nachts heraus, weil sie sich tagsüber vor den riesenhaften Adlern versteckten, die auf den umliegenden Gipfeln sitzend Jagd auf sie machten. Der Tag allerdings ging zu Ende. Die Nacht begann schon den Himmel zu schwärzen und mir wurde bang, denn bald würde es hier vor giftigen Nattern und tödlichen Würgeschlangen nur so wimmeln. Diese Gefahr rüttelte mich wach. Ich fasste den Entschluss, mich dem Untergang zu widersetzen, gab die Hoffnung nicht auf und suchte nach einem Versteck. Die hohen Bäume, derer es einige gab, erschienen mir nicht geeignet, denn wer konnte schon sagen, ob es hier nicht auch Baumschlangen gäbe? Und zweitens befürchtete ich, der Vogel Roch könnte zurückkehren, mich dort finden und verspeisen. Also ging ich zu den Felswänden, die das Tal begrenzten, und versuchte dort mein Glück. Über das lose Geröll eines Hanges stieg ich hinauf, bis ich am Fuße einer senkrechten Felswand ankam. Die Sonne versank gerade in diesem Moment hinter den Bergen und mein Blick suchte ängstlich nach den Schlangen, die ich jeden Moment zu sehen fürchtete. Da bewegte sich etwas, wenige Meter von mir entfernt, zwischen den Felsbrocken. Eine wahre Karawane etwa armdicker Würgeschlangen kroch eine nach der anderen den Abhang hinunter zum Wald. Mich bemerkten sie nicht, da ich vor Furcht kaum zu atmen wagte. Die Schlangen zogen an mir vorüber und ich suchte nach dem Ort, von dem sie gekommen, da ich mir dachte, wenn sie dort waren und jetzt nicht mehr dort sind, dann wäre das vielleicht ein guter Platz, um sich zu verstecken. Die Höhle, aus der die Schlangen gekommen waren, lag am Fuße der Felswand. Der Eingang war so groß, dass ich aufrecht gehend hinein konnte. Vorsichtig tastete ich mich voran. Es war keine Spur einer Schlange zu sehen. Tiefer in der Höhle war es stockdunkel. Ich lauschte, ob etwas zu hören sei. Aber die Höhle war leer. Nur ich selbst war darin. Ein gutes Versteck für die Nacht. Allerdings bemerkte ich einen Luftzug, der vom Eingang her in die Höhle blies und mir zweierlei verriet. Erstens konnte ich ein Feuer entzünden, denn der Rauch würde nach oben ziehen. Und zweitens gab es einen zweiten Weg in die Höhle, einen, der über mir lag. Konnten auf diesem Weg Schlangen den Weg zu mir finden? Schnell tastete ich mich zurück zum Eingang, zerrte einige dürre Äste in die Höhle und verschloss diese dann mit mehreren schweren Felsbrocken, die ich mit viel Mühe so vor den Höhleneingang schob, dass selbst die kleinste Schlange keinen Weg hineingefunden hätte. Dann brach ich trockenes Holz von den Ästen, bereitete eine Feuerstelle, holte aus einem kleinen Beutel, den ich stets um den Hals trug, meinen Feuerstein und schlug damit Funken, auf dass ich in der Höhle Licht habe und außerdem der Rauch, der nach oben abziehen würde, weitere Schlangen von dort vertreibe. Lustig züngelten die Flammen. Gerade wollte ich mich des Lebens freuen und ein wenig schlafen, da sah ich im Lichte des Feuers, dass ich doch nicht allein war. Nur ein paar Schritte von mir entfernt schlief ein Untier, so groß wie jenes, das der Vogel Roch verspeist hatte. Ich konnte weder den Kopf noch den Schwanz dieser furchtbaren Schlange sehen, denn sie war ganz eingerollt und ruhte. Aber ich sah, was der Grund ihres Schlafes war. Sie hatte ganz offensichtlich ein Rhinozeros gefressen, dessen Umrisse noch in ihrem Leib zu erkennen waren. Diese Schlange würde noch einige Zeit schlafen, das erschien mir klar. Und so löschte ich mein Feuer wieder, verkroch mich in eine Felsnische, möglichst weit entfernt von dem Untier, und verbrachte die Nacht, ohne auch nur ein Auge zu schließen. Vor Sonnenaufgang rollte ich einen der Felsen vor dem Höhleneingang zur Seite, blickte vorsichtig in die Dämmerung und kroch, als ich keine Gefahr sehen konnte, hinaus, bevor die Schlangen wieder zurückkämen, um den Tag dort zu verbringen. Nun war ich zwar todmüde, weil ich die ganze Nacht nicht geschlafen hatte, aber doch froh, dem nahen Tod entronnen zu sein. Außerdem war mir in der durchwachten Nacht noch etwas eingefallen, was mir der Kaufmann erzählt hatte. Das Gebirge, in dem das Diamantental lag, war nämlich bevölkert von gewaltigen Adlern. Diese Adler, Verwandte des Vogels Roch, dabei aber viel kleiner als jener, jagten die Schlangen des Tales. Sie packten sie und flogen mit ihnen auf die höchste Bergspitze, um sie dort zu fressen. Diese Eigenart machten sich Diamantenhändler zunutze. Sie bestiegen den Berg, denn es führte vom Meer her ein Weg hinauf. Ein steiler, gefährlicher Pfad, der die Händler bis ganz an den Rand des Diamantentals brachte. Von dort oben warfen sie große Fleischbrocken in das Tal hinunter. Die Fleischbrocken fielen zu Boden und die Diamanten, die dort lagen, blieben daran kleben, wie Sand auf nasser Haut. Die Adler aber, die schlauer waren als alle anderen Vögel, packten sich mit Vorliebe diese Fleischbrocken, trugen sie auf den Berg, warteten dort ab, bis die Händler die Diamanten vom Fleisch genommen hatten und fraßen dann in aller Ruhe. So kamen die Adler ohne Anstrengung und Gefahr zu ihrem Futter und die Händler bekamen die herrlichsten Diamanten. Diese Geschichte war mir in der durchwachten Nacht eingefallen. Und so suchte ich jenen Berg, von dessen Spitze die Fleischbrocken geworfen würden. Mein Blick streifte über die Bergketten um mich ringsum. Da stürzte plötzlich und ohne Vorwarnung etwas gerade hinter mir zu Boden. Ich drehte mich um. Es war ein Brocken Fleisch, an die 30 Pfund schwer. Durch Zufall und Glück war ich an der rechten Stelle. Mein Plan war einfach. Ich würde mich mit meinem Turban an dieses Fleischstück binden und mich von einem Adler aus dem Tal tragen lassen, so wie ich es bereits beim Vogel Roch gemacht hatte. Bevor ich mich jedoch an das Fleisch band, füllte ich meine Taschen mit den schönsten Diamanten. Es kam ein Adler, der das Fleisch packte, und obwohl ich daran hing, flog er hinauf auf den Berg und warf das Fleisch und mich dazu auf den Boden. Sogleich kamen die Händler hinzu, und sie waren erstaunt, mich zu finden. Ich war der erste Mensch, der dem Diamantental entkommen war. Dem Händler, an dessen Fleischstück ich gehangen hatte, gab ich so viele Diamanten, wie er zu gewinnen erhofft hatte, um ihm durch meine Flucht keinen Schaden zuzufügen. Des Weiteren bot ich den Händlern einige besonders schöne Diamanten als Lohn an, wenn sie mich auf ihrem Schiff mitnehmen. Natürlich taten sie dies, und gleich nachdem wir vom Berg herabgestiegen waren, setzten wir Segel und fuhren bei gutem Wind davon. Wie sich herausstellte, waren die Diamantenhändler aus einer Stadt, die ich kannte und in der ich, bevor es mich zum Vogel Roch verschlagen, schon Handel getrieben hatte. Und tatsächlich fand ich in diesem Hafen auch mein altes Schiff wieder, dessen Kapitän mich für tot gehalten und vom Strudel des tauchenden Wals in die Tiefe gerissen. Groß war die Freude des Wiedersehens und sogar mein Beutel mit Gold, den ich ja auf dem Schiff zurückgelassen, befand sich noch im Besitz des Kapitäns. Solchermaßen glücklich gerettet und mit Gold und Diamanten reich ausgestattet, kehrte ich mit dem Schiff nach Basra zurück, kaufte mir dort ein Pferd und nach langen Monaten der Abwesenheit kehrte ich als reicher Mann heim nach Bagdad. Ich erwarb das Haus meines Vaters wieder, kaufte mir alles, was mir in meinem Haushalt notwendig schien und lebte glücklich und zufrieden, ohne alle Sorgen. Bis mich die Reiselust wieder anfasste. Aber davon erzähle ich ein anderes Mal.
Das war der erste Teil von Sindbads Reisen aus dem Buch Geschichten aus Tausend und einer Nacht, bearbeitet von Bernhard Schulz. Der Erzähler war Stefan Wilkening. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr morgen hier den zweiten Teil hören, um 18.30 Uhr auf Bayern 2. Bleibt noch dran, wenn ihr mögt, eine kleine Geschichte haben wir noch für euch. Ich sag schon mal ciao und vielleicht bis morgen.
Hallo Leute, ihr habt Lust auf tierische Abenteuer? Dann ist mein Podcast genau das Richtige für euch. Ich reise um die Welt und komme Tieren für euch ganz nah. Ich hab's ja gesagt, ganz nah. Die neue Staffel von Anna und die wilden Tiere gibt's in der ARD Audiothek. Bleibt tierisch interessiert, eure Anna.